Hallo und herzlich willkommen beim Bradshaw Club, eurem Sex and the City Podcast von Alessa,
Karin
und Judith.
Wir sind drei Frauen in den 30ern und haben damals wie heute Sex and the City gesehen. Im Bradshaw Club besprechen wir jede Woche eine Folge Sex and the City und reden darüber, wie es war, das früher zu sehen und was wir heute darüber denken. Heute geht es um die Folge Ehekriege. Das ist die dritte Folge und der Originaltitel lautet Bay of Married Pigs.
Aha. Ich freue mich schon.
Ich mich auch.
Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mich freue. Mich regt die Folge furchtbar auf, seien wir ehrlich.
Ja. Ja. Ich hatte aber, bevor wir jetzt schon über die Folge reden, einen kurzen Moment, wo ich an die letzte Folge denken musste, weil ich war letzte Woche in Paris und musste da umsteigen mit dem Zug.
Stadt
bin
der
da so,
Liebe.
Ja, und ich lief da so lang mit meinem Köfferchen und habe das da über den Pflasterstein gezogen und auf einmal kam mir eine Frau entgegen und ich musste sofort an die Szene denken aus der letzten Folge, wo es ja um Models und Menschen ging. Weil sie war einfach so groß, sie war wunderschön, sie hatte so ein richtig schönes weißes Kleid an und super lange Beine.
Wow.
Und ich dachte sofort einfach, wow, sie ist bestimmt Model hier in Paris. Und die Szene war wie im Fernsehen, weil ich echt so dachte, wie Carrie das da gesagt hat, hier in New York City laufen einfach Models echt auf der Straße rum. Und da in Paris dachte ich dann auch so, wow, vielleicht, also weiß man ja nicht, ob sie Model ist, aber da musste ich dran denken.
Wow, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Richtig schön.
So Momente, ja.
Aber es ist wirklich so in Paris. Ich bin ja dann ab nächster Woche da. Ich freue mich schon ganz, ganz doll. Und vielleicht habe ich dann auch ein paar Sex in the City Paris-Momente.
Ja, vielleicht. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich gar nicht davon eingeschüchtert war. Da haben wir ja so viel drüber geredet. Ich habe sie einfach nur gesehen und dachte so,
weil
wow.
Weil du so gesund bist und weil wir uns gegenseitig therapieren hier in diesem Podcast.
Nee, ich dachte einfach, wie schön du einfach bist. Und das ist dann ja einfach nur Anatomie, dass du 2,5 Meter lange Beine hast. Und ich konnte sie da sehr für wertschätzen, dass sie so schön ist.
Ja, aber ich finde das auch wichtig. Also ich finde das auch schön, dass man manchmal Menschen sieht und nicht gleich in so einen Vergleich geht, sondern einfach mal sagt, ey, du bist richtig schön. Mhm. Und vor allen Dingen, noch besser wäre es, wenn man es den Menschen dann eigentlich sagt. Dass mir einmal ist mir das wirklich passiert, da hat mich jemand auf eine Frau am Bahnhof in Altona angesprochen und ist wirklich einfach auf mich zugekommen und hat gesagt, du siehst so toll aus, das wollte ich dir nur mal sagen.
Oh.
Und ist dann auch einfach wieder gegangen. Also
ich
wollte jetzt gar nicht so, aber ich fand das so schön, weil manchmal geht es einem ja auch gar nicht so gut und man denkt so, ah, blöd und ist irgendwie gehetzt und so und keine Ahnung. Und dann kommt jemand einfach auf dich zu und sagt dir sowas Nettes und sowas Schönes. Da hast du, mein Gott, das muss man eigentlich viel, viel öfter machen und sich so gegenseitig irgendwie supporten. Und man denkt das ja ganz oft, aber man sagt es dann nicht. Und denkst so, du gibst der Person sowas Schönes mit für den ganzen Tag dann. Also das, ich bin dafür, dass man das mehr machen sollte.
Ich bin da auch für. Ich fahre nicht nach Paris dieses Jahr, aber ich war sehr lange in Süditalien dieses Jahr. Und da habe ich auch eine ganz besondere Atmosphäre kennengelernt, dass da sehr oft gesagt wird, oh, tu sei bella. Also, ne, dass einem sehr oft gesagt wird, oh, du bist so wunderschön und ja, total toll, tolles Kleid, tolle Haare, oh, wie schön du bist. Und es war nicht gekünstelt oder nicht übertrieben, sondern es kam, so wirkte es zumindest immer von Herzen. Und das tut schon ziemlich gut. Auch außerhalb des Urlaubs, kleine Aufforderung an
alle. Ja, ich wollte gerade mal sagen, Karin, Alessa, ihr beiden, ihr seht einfach wunderschön aus heute.
Und
vor allem, ihr habt eine wunderschöne Ausstrahlung.
Judith. Das können wir nur zurückgeben.
Ich wollte das sagen. Ihr könnt das, ihr könnt
die Folge
das nicht
jetzt
lesen.
Zu Ende.
Ja, danke fürs Zuhören.
Tschüss. Ihr könnt das nicht lesen, aber wir haben uns hier in diesem Programm Spitznamen geben können. Und Judith ist unser Chief of Excitement, weil sie immer so positiv und so aufgeregt und so fröhlich ist. Ich finde, das passt sehr gut.
Ja, ich finde, wir kommen auch davon direkt eigentlich sehr gut in die Folge rein. Weil geht es ja eigentlich auch darum, wie man so mit anderen umgeht. Und zwar, da ist so das große Oberthema Verheiratete und Singles. Und wir sehen, wie Carrie ihre Freunde Patience und Peter im Ferienhaus besucht und dabei Peters Penis sieht. Es wird der Frage nachgegangen, ob Singles und Verheiratete Feinde sind. Joe und Lou fragen Carrie, ob sie ihnen eine Eizelle spenden würde. Miranda wird von ihrem Boss als Lesbe gelesen und spielt mit, um in der Firma voranzukommen. Und Charlotte wird als die Frau eingeführt, die sich auch eine Ehe wünscht. Und Sam hat Sex mit dem Portier.
Ach, ist das toll. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Folge jetzt rein und gucken dann mal, wer hier gegen wen kämpft und ob es überhaupt ein Krieg ist, den wir hier führen, oder ob wir nicht doch eigentlich alle ganz versöhnlich miteinander sind. Und ja, wir befinden uns am Anfang. Hier ist wieder so eine Geschichte, die hat mich ein bisschen an die erste Folge erinnert, weil es so ein bisschen anfängt wieder mit so einer rosigen Liebesgeschichte. Von Carries Freunden Patience und Peter. Und
auch die Namen, die, oder? Patience und Peter.
Ja, die Namen.
Und der Penis.
Patience und Peter. Und der Penis.
Der Pfeffermühlenpenis.
Und die haben ein Haus in den Hamptons auf Long Island.
Ja, genau. Und die haben Carrie in die Hamptons eingeladen. Sie sagt selber, sie sind so niedlich und so zauberhaft und so Zucker, dieses Pärchen. Wenn sie nicht dieses Haus in den Hamptons hätten und sie eingeladen hätten, dann würde sie sie hassen. Fand ich ganz hervorragend, weil so wie die eingeführt wurden, war ich auch schon so, weiß ich gar nicht, ob ich mit denen gerne befreundet wäre. Es sah alles sehr anstrengend aus. Aber sie haben das Haus in den Hamptons und Carrie ist eingeladen. Und ich glaube, da sagt man nicht nein, wenn man zu so einem Urlaub eingeladen wird. Und als Gegenzug zu diesem Urlaub muss, also ich sag mal in Anführungsstrichen, muss Carrie so ein bisschen Geschichten aus ihrem Single-Leben erzählen, um die beiden da so zu unterhalten. Und das war so eine Sache, die kam mir sehr bekannt vor. Also von vielen Vergebenen, die immer mir gerne mal zuhören oder irgendwelche Geschichten hören wollen, wo ich mir auch manchmal denke, was denkt ihr, was ich so treibe? Was denkt ihr, was in meinem Leben so los ist? Ja. Aber man will irgendwie immer so Geschichten, so das, was man nicht gerade hat, das will man dann hören.
Ja, ich fand das auch in der Szene, wo dann auch noch so rangezoomt wird, wie die beiden so richtig so fast mit der Zunge auf dem Tisch ihr dabei zuhören, wie sie davon erzählt, dass sie dann mit ihm ins Taxi gestiegen ist mit ihrem Date und dann ist er näher rangerückt und die gucken sie so an, als würde sie irgendwie, ja, die aufregendste Geschichte aller Zeiten erzählen. Das fand ich auch echt creepy von den beiden.
Ja, die haben sich so richtig aufgegeilt.
Ja.
Ja, aber ich glaube, sie waren einfach sehr interessiert an diesem Gossip, weil sie den ja gerade im Moment, außer mit sich selber halt, nicht mehr erleben und dann so an die guten alten Zeiten denken. Ich fand das interessant, dass du sagtest, ja, ich fand das schon alles sehr anstrengend. Am Anfang habe ich eigentlich noch gedacht, nee, geht eigentlich. Die wirkten am Anfang für mich eigentlich sehr nett. Bis es dann eskaliert ist. Danach fand ich sie sehr unnett. Also, aber da dachte ich irgendwie noch, okay, die haben halt dieses Ferienhaus oder mieten sich das oder so und sind halt verheiratet und sind dieses Happy-in-Love-Pärchen, was sie anscheinend gar nicht so unbedingt sind. Aber
ja, das ist nämlich das Ding, diese Paare, die für mich nach außen immer so ganz krass perfekt wirken. Carrie beschreibt sie, glaube ich, auch als Paar wie aus einer Joghurt-Werbung und so sehen die für mich aus und das ist einfach zu, ist mir alles zu glatt und zu gebügelt und so, oh mein Gott, ich schieb dir noch was zu essen in den Mund und ich so, ich kann das nicht. Da fehlen mir die Ecken und Kanten.
Und offensichtlich ist ja auch gar nicht alles perfekt, weil am nächsten Morgen zeigt Peter, ja Carrie, seinen Penis.
Und das finde ich halt, das ist wieder so, das fand ich einfach so, ja, es hat mich nicht richtig überrascht irgendwie, weil er fragt ja beim Abendessen vorher, und was ist dann passiert? Also er war ja daran interessiert, was ist jetzt, habt ihr noch auf dem Rücksitz des Taxis direkt gevögelt oder was? Also er wollte es ja wissen und er war dann ja derjenige, der da am nächsten Tag blank ziehen musste und das dann nachher so abtat. Ja, es war auf dem Weg ins Badezimmer, wo ich immer ohne Hose reingehe anscheinend, also ich fand das ganz seltsam.
Also für die vielleicht die Szene nicht mehr vor Augen haben, Carrie kommt halt irgendwie aus ihrem Gästezimmer am Morgen und dann steht er halt im Flur mit einem T-Shirt und einer Kaffeetasse und ohne Hose mit seinem Penis draußen und grüßt sie und sagt irgendwie guten Morgen und so, als wäre gar nichts, als wäre er nicht nackt. Und nachher, als sie das dann ja ihrer Freundin, also der Patience gegenüber anspricht, was ich übrigens mega cool finde,
ich
dass Carrie
das
macht,
mega cool.
Sagt er dann, ach so, ja, vielleicht bin ich da vorbeigelaufen, als ich aus dem Bad kam. Und er wollte halt wirklich, dass sie seinen Penis sieht.
Ja. Weil, also mal ganz ehrlich, wenn du Gäste im Haus hast, dann läufst du nicht ohne Hose, wenigstens ein Slip oder irgendwas, du hast irgendetwas an, du läufst nicht nackt durch die Wohnung, das macht niemand. Und vor allen Dingen, so wie er vor der Tür stand, hat er einfach gewartet. Mhm. Also der stand ja einfach, der ist ja auch nicht aus der Tür gerade rausgekommen, weil er so, oh, hups, ich bin gerade aus Versehen vom Duschen und will eigentlich in mein Zimmer, keine Ahnung. Der stand da mit seiner Kaffeetasse und hat gewartet, dass sie kommt. Und vor allen Dingen, dass er ein T-Shirt anhatte, aber keine Unterhose, ist für mich so ein Ding, ich denke, ja, du hast es absolut darauf angelegt und du wolltest, um dich hier selber zu aufzugeilen wahrscheinlich an dem, vielleicht ist er so ein kleiner Exhibitionist.
Ja,
so,
habe ich auch gerade gedacht.
Wollte ein bisschen seinen Penis da zeigen und sich da selber, ja, sich erfreuen daran, dass Carrie sich so erschreckt.
Ja.
Und ich finde das wirklich beschissen.
Und das ist ja echt, das habe ich nämlich mal erlebt, als ich mal in einem Hotel war und gegenüber war, also auf der anderen Seite des Hofes war ein Fenster und da war anscheinend ein Exhibitionist, weil ich habe so telefoniert und aus dem Fenster geguckt und dann habe ich mich irgendwie wieder reingedreht und dann irgendwann habe ich mich wieder umgedreht und auf einmal stand der nackt da. Und dann habe ich eben, weil ich das vorher noch nie erlebt habe, habe ich so mich ein bisschen darüber informiert und denen geht es tatsächlich darum, dass die Leute, die sie sehen, dass die so sich erschrecken und dass die sich so unwohl fühlen. Und ich finde, das ist voll das, was Peter gemacht hat.
Ja.
Und das ist halt übergriffig.
Total übergriffig. Und was ich, also um jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen, Carrie erzählt das ja Patience, was ich auch mega cool von ihr finde, weil sie hätte es ja auch aus verschiedenen Gründen, um sich nicht bloßzustellen, um ihn nicht bloßzustellen, hätte sie es ja einfach nicht sagen können. Aber sie sagt es ihr. Und was ich ziemlich traurig finde und auch falsch finde, ist, dass sich anscheinend Patience so unwohl fühlt, dass sie Carrie nach Hause schickt.
Ja.
Carrie fährt. Und das finde ich total falsch. Wenn ich Patience gewesen wäre, also sie ist ja anscheinend nicht besonders geduldig, ihrem Namen macht sie da keine Ehre, aber ich hätte meinen Mann nach Hause geschickt und mit meiner Freundin schön einen drauf gemacht.
Also ich habe das Gefühl, dass sie das schon kennt einfach.
Aber warum nimmt man da eine Freundin mit?
Ja, ich weiß nicht, ob sie das schon wirklich kennt.
Also ich würde eher sagen, warum löst man nicht seine Beziehungsprobleme?
Das
also vor
auch,
allem,
stimmt,
das wenn sie also das, wenn man ein Problem damit hat. Also es wäre ja auch okay, wenn er sich gerne nackt zeigen will und seine Frau weiß das und findet das auch okay. Und wenn sie dann jemanden finden, der ihn auch nackt sehen will, dann wäre das ja alles eine super Situation. Aber
ich glaube, sie findet es nicht okay.
Ja,
ich glaube,
natürlich.
Sie findet es nicht okay. Also
nee,
auch
eben. Sie findet das nicht okay und er will ja auch, dass Carrie es nicht will eigentlich, wäre jetzt so meine Interpretation.
Er will Excitement. Er braucht hier irgendwie ein bisschen Aufregung. Hm. Und das war aber auch wirklich so ein Ding, wo ich dachte, ey, nee. Also, dass sie dann Carrie nach Hause schickt und ihn nicht zur Sau macht, also ist, was heißt zur Sau macht, aber halt nicht das Gespräch mit, gut, wir wissen nicht, was dann passiert.
Weiß ja nicht,
weil
genau.
Es ist ja dann der Cut und wir sind dann in einer anderen Situation. Aber trotzdem diese Geschichte, die ja dann Carrie nacherzählt, dass sie nach Hause geschickt wurde und noch nicht mal einen der guten Muffins mitnehmen konnte, das sagt irgendwie schon alles, wo ich denke, nee, hier ist, das ist, aber da kommen wir gleich dazu, was das ist.
Das ist ja dann so der Aufschlag der Folge und die Ladies sitzen dann ja im Café und unterhalten sich eben darüber, was das ist mit den Singles und den Vergebenen und sagen dann so alle so ein bisschen ihre Meinung dazu. Also Miranda sagt irgendwie, Singles wären die Feinde von Vergebenen und Sam sagt, dass die Vergebenen nur Angst haben, dass die Single-Frauen mit ihren Männern schlafen würden und Charlotte wird da zum ersten Mal so eingeführt als die, die halt eigentlich auch das will, also die auch eigentlich nur darauf wartet, dass sie ihren Mann findet und dann geht so die Unterhaltung so ein bisschen darüber los.
Ja, ich glaube, Charlotte startet sogar damit mit der Frage, wollte er Sex von dir? Also war auch erst so die Frage, die ich mir ehrlich gesagt gestellt habe, so, also nicht, dass man, wenn irgendjemand nackt vor dir steht, gleich Sex irgendwie da eine Rolle spielt, aber trotzdem dachte ich so, ja, also was ist denn jetzt deine Motivation, sich da so hinzustellen? Also was wollte er damit erreichen? Und ich finde da die Frage nach, wollte er Sex von dir, erstmal irgendwie berechtigt, aber irgendwie weiß auch keiner so richtig eine Antwort, was genau diese Situation sollte. Ach genau, und dann kommt nämlich die Frage auf, wie gut er denn eigentlich bestückt war.
Ja.
Und dann kommt der Kellner mit der Pfeffermühle und Carrie lunzt nur so da drauf und das nimmt Samantha natürlich zum Anlass, mehr Pfeffer zu wollen und natürlich auch für alle Pfeffer zu verteilen, weil niemand kriegt genug Pfeffer.
Das ist übrigens mein Lieblingszitat der Folge, wo sie sagt, Schätzchen, wir brauchen alle mehr frischen Pfeffer.
Ja.
Ich dachte so, okay.
Ja, und dann wird er ja getauft als der Pfeffermühlenschwanz. So ein bisschen wie der Pfeffermühlenmann, wie heißt das denn? Der Pfefferkuchenmann. Pfefferkuchenmann, genau.
Ja.
Ist das jetzt der Pfeffermühlenschwanz?
Ja, es ist schon auf jeden Fall ein Gesprächsthema, was da das ganze Mittagessen oder Abendessen füllt. Ich finde es auf jeden Fall interessant, was da so besprochen wird. Dieses, haben jetzt Vergebene mit Singles Angst oder Mitleid? Sind wir Feinde? Waren wir Feinde? Ich finde das alles sehr suspekt irgendwie, weil das irgendwie, finde ich, impliziert, dass Singles und Verheiratete oder Vergebene nicht befreundet sein können, weil da immer irgendwas mitschwingt, was vielleicht irgendwas kaputt machen kann. Und ich finde, das sollte eigentlich gar nicht so der Fall sein.
Aber das ist eine Sache, die kommt mir bekannt vor. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, aber ich sag mal, in meiner Jugend klingt, als wäre ich wahnsinnig alt. Aber so vor 5, 6 Jahren war ich teilweise so in Freundesgruppen drin, wo ich immer die Single-Frau war. Und ich habe dieses Phänomen so ein bisschen erlebt, wenn man in so eine Gruppe reinkommt, dass vor allen Dingen, wenn es viele Paare sind, sich Männer sehr viel mit mir beschäftigt haben. Was ich jetzt, kann man jetzt halten davon, was man will. Und ich aber das Problem hatte, ich hatte dann wenig mit den Frauen zu tun, weil die mich nicht gut fanden, weil ich ja mit den Männern geredet habe, die sich aber dadurch ja nicht mit mir beschäftigt haben, obwohl ich ja vielleicht auch gerne mit allen irgendwie zu tun gehabt hätte. Und ich dann da so ein bisschen die Wahl, also wirklich auch ein bisschen wie wirklich in der Folge, so als würde ich denn die Männer ausspannen wollen, als hätte ich irgendeine Mission, die ich wirklich nie hatte, aber auch da nicht den Rückhalt von den Frauen sozusagen zu bekommen, die mal sagen zu ihren Männern, also ist ja vielleicht nett, wenn du mit ihr redest, aber wenn du sie angeierst und ihr vielleicht noch irgendwo hinpackst, ist es vielleicht zu viel, können wir mal über unsere Beziehung sprechen, sondern dass ich das Problem war. So, ich war die, die diese Gruppe verlassen sollte, weil ich die Probleme mache. Deswegen kommt mir diese Diskussion, ob Singles und Vergebene so Feinde sind, kam mir bekannt vor, ist passiert jetzt seltener. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zum Erwachsenenprozess zu tun, aber war mir auf jeden Fall nicht unbekannt.
Ja, ich finde, dass das aber auch voll das ist, was auch in der Folge so dargestellt wird, dass nämlich Singles eigentlich nur darauf warten, dass sie nicht mehr Single sind. Und das ist ja dann auch in diesen Interviews, die dann wieder so reingeschnitten werden, auch so von Paaren, die dann halt irgendwie so sagen so, ja, ach, früher waren wir so verzweifelt und dann haben wir endlich jemanden gefunden. Und eine Person sagt auch so, ja, man muss einfach der Realität ins Auge blicken und heiraten.
Ja, man muss auch einfach erwachsen werden, hat auch eine gesagt. Ja, früher war ich auch so kindisch und so. Und ich finde, irgendwann sollte man einfach erwachsen werden und heiraten. Wo ich so denke, ja, das hat doch nichts, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Nee,
ich finde, das ist aber wirklich voll was, was die Sendung sehr, sehr gut gemacht hat, nämlich das mal mit als Option aufs Tablett zu stellen, nämlich ja, du kannst den Wunsch haben zu heiraten und vielleicht auch Kinder zu kriegen, aber es kann auch sein, dass du das alles gar nicht willst und nie wollen wirst und dass es nicht dein Ziel ist, obwohl du Single bist, also dass du Single bist und dass auch das ist, was du bleiben willst, was ja auch dann so ein bisschen von Carrie später ausgelotet wird, diese Frage. Ja.
Aber auch die Option, es gar nicht zu wissen. Ja. Also auch den Faktor, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt will, sondern ich lebe einfach mal vor mich hin und guck, was passiert. Und das finde ich auch echt gut. Welcher Topf da auch noch aufgemacht wird bei dem Gespräch am Tisch mit den Mädels ist, dass Charlotte ja sagt, dass sie ja noch nie mit einem verheirateten Mann was angefangen hätte und dass sie es auch nie tun würde. Und Samantha sagt, das weißt du nicht. Und das fand ich nämlich auch richtig gut, dieser Satz, woher willst du das wissen? Weil, seien wir mal ganz ehrlich, die sagen das ja nicht unbedingt, also es wird jemand, der seine Frau betrügt oder auch andersrum, eine Frau, die ihren Mann betrügt, wird es dem anderen Part ja vielleicht auch nicht unbedingt auf die Nase binden, wenn es vor allen Dingen nur um Sex geht. So, ja. Und dann sieht man sich wahrscheinlich eh nicht wieder. Und Samantha ist dann natürlich diejenige, die auch sagt, nö, sie hat ja auch was mit Vergebenen. Und dass sie da aber auch kein Problem sieht, was ich übrigens auch eigentlich den richtigen Standpunkt finde. Also wenn der andere Part seinen Partner betrügen will oder seine Partnerin, dann tut er das einfach. So. Und ob du dann deine Single-Freundinnen oder Freunde davon abhältst und dich von denen abgrenzt, das macht gar keinen Unterschied.
Also ich finde halt, wenn jetzt einer der oder wenn eine Person, die männlich oder weiblich oder divers, den Partner, die Partnerin betrügen möchte, dann macht diese Person das so oder so. Ob es sie nun mit Samantha macht oder mit einer der anderen aus unserem Quartett oder mit irgendjemand anderem, das spielt dann letztendlich keine Rolle. Ich finde schon, dass man Nein sagen kann, wenn jemand ganz offen sagt, ich bin liiert, ich würde aber gerne genau mit dir schlafen. Also ich kann es verstehen, wenn man dann Gewissensbisse hat, aber ich finde auch, dass diese Person, ich finde oft genug werden, ich sag's jetzt mal einfach, um alle Klischees hier zu erfüllen, werden Männer immer noch in Schutz genommen, weil die Frau die Verführerin war, die Schöne, die willig war, die verfügbar war, wo man dann denkt, na ja, aber wenn der Mann, so wie Peter, wenn Peter sich entscheidet, seine Hose runterzulassen, so, dann ist Carrie nicht schuld, weil sie in dem Moment aus ihrem Zimmer kommt.
Ja.
Also, und es kommt nachher auf, in einer viel späteren Szene, eine ganz entscheidende Konversation zwischen Samantha und Carrie, die, finde ich, da mal wieder zeigt, wie manche Spiele, und ich sag bewusst Spiele, eigentlich gespielt werden von bestimmten Menschen. Aber da kommen wir später drauf.
Ich habe da irgendwie irgendwie können sich so beide Positionen nicht auf mich verlassen, weil auf der einen Seite denke ich auch, es ist nie eine Verführerin oder ein Verführer in Anführungsstrichen schuld, wenn jemand sich entscheidet zu betrügen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, wenn niemand mitmachen würde, dann gäbe es auch keinen Betrug, so ungefähr. Und eigentlich, das eigentliche Problem liegt ja in der Partnerschaft, die geführt wird, und dass halt jemand unehrlich ist. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich in der Situation wäre, dann hängt ja auch erstmal davon ab, ob die andere Beziehung nicht vielleicht eh offen ist. Also das kann ja auch sein, und dann gäbe es ja gar keinen Betrug. Und ich glaube, wenn mir dann jemand sagen würde, nee, unser Geheimnis oder was auch immer, dass ich mit der Person eigentlich gar nicht schlafen wollen würde, weil ich das echt halt dreckig finde. Und das ist so irgendwie, also ich denke nicht, dass man nicht mit Vergebenen schlafen darf. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es komplett egal ist, ob man mit Vergebenen schläft oder nicht.
Ja, genau
so. Irgendwie so dazwischen ist das alles, ne?
Ja. Es ist ein unfassbar schwieriges Thema. Und ich finde, dass die Serie das hier sehr gekonnt darstellt, weil viel gezeigt wird. Also ich finde, viele der Vergebenen, auch in späteren Szenen, werden ja beinahe schon verzweifelt dargestellt, weil sie so voller Misstrauen sind. Mhm.
Ja.
Also so komplett unentspannt, da kommen wir später zu. Aber so diese ganze Bilderbuchfassade auch von Patience und Peter, die ist ja letztendlich eigentlich nur vorgeschoben.
Ja, ich glaube, dass das eigentlich voll oft das eigentliche Problem zeigt, weil das Problem sind gar nicht Singles oder Vergebene, sondern die Beziehungen, die die Leute führen. Und dass ganz viele von den Vergebenen in dieser Folge in Beziehungen sind, in denen sie gar nicht sein wollen. Also sie sagen, ja, da muss man dann einfach der Realität ins Auge blicken und heiraten und erwachsen werden. Und dann ist das so, so als hätten sie keine Wahl oder als könnten sie das nicht so gestalten, wie sie sich damit wohlfühlen. Also vielleicht würden sie sich wohlfühlen, nicht verheiratet zu sein, oder sie würden sich wohlfühlen, in einer offenen Ehe zu sein oder was auch immer für einen Deal mit ihrer PartnerIn zu haben oder mit mehreren PartnerInnen. Aber das ist ja all das, was die nicht machen. Die sind dann einfach unhappy in ihren Ehen und hassen Singles. Und irgendwie finde ich, dass das voll schön so dargestellt wird, ohne das alles so aussprechen zu müssen.
Ich glaube, das ist einfach der gesellschaftliche Druck, der da auch eine Rolle spielt. Es sind nicht Forderungen, aber es sind irgendwie Erwartungen, die ausgeübt werden. Das macht man halt so, das gehört sich halt so, ja, das gehört dazu. Alles Sätze, bei denen ich mittlerweile echt kotzen könnte, so. Das macht man halt so, das hat man immer so gemacht. Ja, aber Mann ist nicht ich, so. Ja. Und Patience wäre auch vielleicht mit Manfred glücklich geworden, hat aber leider Peter abgekriegt, der jedem seinen Penis zeigt, so. Und kann ja auch sein, dass sie ihn wirklich liebt, aber sie entscheidet sich, bei jemandem zu bleiben, der ihre Freundin bloßstellt und sie somit irgendwie auch. Und das finde ich ganz, ganz traurig.
Ja, voll.
Bisschen passt für mich dann auch die Aussage, die Carrie zu Charlotte sagt, nämlich, dass für Charlotte der Ehestand wie ein Club ist, in den sie unbedingt aufgenommen werden will.
Ja.
Und ich finde, so wird die Ehe in dieser Folge auch dargestellt. So wie ein Punkt auf der Liste, ein Club, in den man unbedingt rein will, koste es, was es wolle. Und für manche mag das ja auch funktionieren. Also wir lernen ja da auch ein paar kennen, was anscheinend sehr glücklich ist. Aber für viele ist es wirklich, wirklich so ein To-Do, was man unbedingt macht, obwohl man es vielleicht gar nicht will. Und für Singles auch manchmal wirklich wie für Charlotte, die unbedingt da rein will, aber auch nicht so richtig weiß wie, weil sie anscheinend noch nicht den richtigen Partner gefunden hat. Und für die, die das erreicht haben, für die sind die, die es nicht erreicht haben, wie Miranda dann zum Beispiel sagt, die mit einem mitleidvollen Blick angeschaut werden oder aus ihrer Sicht als Loser, Aussätziger oder auch Huren betrachtet werden. Das fand ich nämlich auch einen richtig krassen Satz.
Ja, voll. Ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass ja auch gerade zu der Zeit, wir sind ja eigentlich immer noch Ende der 90er, dass es eigentlich gar kein anderes Modell gibt. Also es gibt halt nur das Lebensmodell. Und ich glaube sogar heute noch, also wenn ich so ein paar Leute aus so meiner Generation angucke, die sich dafür entschieden haben, wo ich manchmal glaube, vielleicht wussten die einfach nur nicht, dass es auch anders geht. Und das finde ich echt sehr, sehr cool an der Folge und was Sex and the City da gemacht hat, nämlich das mal zu zeigen, es gibt andere Modelle und die sind überhaupt nicht schlimm und die sind genauso wertvoll. Und wir erlauben das mal, das wenigstens darüber nachzudenken. Vielleicht bin ich nicht der Typ, der heiratet. Inzwischen finde ich das eigentlich, ist es immer noch sehr stark so, dass eigentlich so ein bisschen dieser Lebensstil von irgendwann werde ich eine Partnerschaft haben und dann werden wir heiraten und für immer zusammenbleiben und Kinder kriegen. Das ist schon noch sehr, sehr dominant. Und ich finde, es gibt immer noch zu wenig Beispiele dafür, wie ein anderes Lebensmodell aussehen könnte. Aber es ist ja schon ein bisschen was passiert, oder? In der Zeit.
Es ist schon ein bisschen was passiert, aber ich habe jetzt wieder auch im ganz engen Kreis gemerkt, irgendwie, was da immer so im Nebensatz dann von mir zum Beispiel erwartet wird. Ja, wenn ihr mal Kinder habt, so. Ich denke, ja, setz es doch nicht voraus. Vielleicht ist es der Fall, vielleicht auch nicht. Ne? Also so, ich finde, das erhöht auch den Druck einfach besonders, weil ich diejenige sein werde, höchstwahrscheinlich, die Kinder austrägt. Also es wird da unfassbar viel Druck einfach impliziert auch. Und das finde ich irgendwie nicht so ganz richtig. Und ich weiß noch, anderes Thema, andere Person in Deutschland. Nee, gleiches Thema, andere Person. Was es damals für einen riesen Aufschrei gab, als in der Bunte stand, dass der deutsche Schauspieler Armin Rohde zwei Lebensgefährtinnen hat. In zwei verschiedenen Städten. Und ich weiß noch, das war ein riesen Aufschrei, auch bei uns zu Hause. Wie kann er nur? Und ich so, naja, wissen die beiden voneinander? Anscheinend schon. Also von daher, so sind anscheinend alle drei irgendwie happy. So, ich wüsste auch nicht jetzt unbedingt, ob ich es könnte, aber die drei können's und anscheinend sind sie sehr happy damit. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wenn's euch, also dann ist es doch super, wenn man das kann und das Vertrauen auch hat und die Liebe fühlt. Also er scheint ja sehr viel Liebe geben zu können. Das ist toll.
Ich glaube, es gibt vor allem einfach sehr viel Unwissenheit über diese Modelle und dadurch auch sehr viel Angst. Und das zeigt sich ja auch hier, wenn dann die verheirateten Frauen die Singles so von der Seite angucken und sie irgendwie ihre Männer dann von ihnen weglotsen. Da ist einfach ganz viel Unwissenheit und Unsicherheit, die da irgendwie mit ins Spiel kommt. Und eigentlich könnte es, glaube ich, für alle noch viel leichter sein.
Könnte es auch eigentlich schon. Ja.
Wollen wir mal in die nächste Szene?
Ich wollte gerade einen ganz schlechten Übergang machen. Leicht machen wollen es sich auch Freunde von Carrie.
Finde ich sehr gut.
Ein Kumpel aus früheren Zeiten, der begegnet Carrie, die mit Stanford spazieren geht auf der Straße. Und er war früher wohl lebte hetero, ist aber bisexuell oder homosexuell, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er einen Lebensgefährten, männlich. Und die vier treffen sich auf der Straße und halten einen kleinen Schnack. Und dann fragt er halt, ja, Carrie, wie sieht's mit dir aus? Bist du verheiratet? Gibt's da jemanden? Nee, bin ich nicht. Nicht so wirklich, sagt sie zuerst. Not really. Und dann, ach ja, bin ich nicht. Und dann kommt auch was, wo ich dachte, oh, really? Sie wird degradiert zur Ei-Produktionsmaschine. Aber das kann vielleicht jemand anderes von euch nochmal aufdröseln.
Ja, also sie wird dann gefragt von den beiden, ob sie nicht Lust hätte, eine Eizelle zu spenden, weil die beiden hätten gerne ein Kind, eine Leihmutter haben sie wohl schon. Was ihnen jetzt noch fehlt, ist, Zitat, ein Spitzenei. Und das sehen sie in Carrie. Und sie kann gar nicht richtig antworten. Sie stecken ihr noch ihre Visitenkarte zu. Stanford nimmt sie dann und zerreißt sie, weil Carrie kann wirklich, also sie sagt auch nichts mehr, sie guckt nur noch perplex. Und ich muss auch ehrlich sagen, in der Szene habe ich auch perplex geguckt, weil ich habe mit allem gerechnet, aber damit nicht. Also, dass du auf offener Straße gefragt wirst, so vollkommen random, du stehst da mit deinen Einkaufstaschen und auf einmal so, ach, hast du nicht Lust, eine Eizelle zu spenden, ist so, okay, wow. Also dieser, also man merkt auch, dass sie sich einfach, also sie fühlt sich mit der Frage total überfordert, was ich auch verstehen kann. Und das, was sie dann danach sagt, ist ja, für die bin ich quasi nur noch eine Eierfarm. Also ich bin nicht verheiratet, ich bin nicht vergeben. Also bin ich jetzt nur noch das, was ich bin, eine Frau, die Eizellen produziert, wie so ein Huhn.
Mhm. Ja, mir fehlen da die Worte. Ich weiß nicht,
mir fehlen da auch die
was
Worte.
Ich da sagen kann. Das ist einfach super wack.
Also ich kann den Wunsch nach einem Spitzenei ja vielleicht sogar nachvollziehen, aber stell dir mal vor, du siehst jemanden wieder, den du vielleicht ein Jahrzehnt nicht gesehen hast, sagst, hi, wie geht's? Na, wo wohnst du? Ach so, ich soll dir ein Ei spenden. Das ist so mit der Tür ins Haus fallen.
Also, auf dem Bürgersteig ja, auch halt, ne?
Fand also, ich auch sehr grenzüberschreitend. Ich meine, weil wenn das jetzt zum Beispiel Charlotte gefragt hätte oder so, ich finde, dann wäre das nochmal eine ganz andere Situation gewesen, weil das ist eine enge Freundin. Ich würde euch beiden, wenn ich genug hätte, sofort ein Ei geben. Aber wir
das
sind
lieb
auch,
von dir.
Wir sind auch eng miteinander befreundet.
Wie bei den Nachbarn. Haben Sie noch ein Ei?
Haben Sie zufällig noch ein Ei?
Haben Sie zufällig noch ein Ei? Welches wollen Sie? Genau. Nee, aber so, also das, ich finde auch da, das ist schon sehr dreist. Und da ist übrigens ja, auch das Geschlecht egal. Also auch wenn eine weibliche Bekannte gefragt hätte, wäre es eine krasse Grenzüberschreitung gewesen.
Ja, es ist
gewesen.
Einfach super taktlos ja, gewesen und das ist einfach ein anderer Rahmen, in dem man sowas, glaube ich, ansprechen muss, als irgendwie vorm Deli
Absolut. In
New York City.
Ja, finde ich auch ganz komisch. Also kann ich Carrie nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte mich genauso gefühlt.
Ja, und ja, was ja da in Carrie wurde da ja irgendwie was so rein interpretiert, nämlich, naja, du bist ja Single, du bist nicht Mutter, ja, irgendwie deine Eier werden ja nur schlecht. Genauso wird ja auch in Miranda etwas hinein interpretiert, nämlich sie ist beim Softballspiel mit ihrer Firma und da ist ein Kollege, der sie anspricht auf eine andere Kollegin, nämlich Sid. Und der die beiden verkuppeln möchte. Und er geht offensichtlich davon aus, dass sie lesbisch ist. Und Miranda ist für mein Gefühl etwas zu offended davon. Also sie fühlt sich ein bisschen angegriffen davon und geht ihm so ein bisschen empört hinterher und sagt so, ich bin nicht lesbisch. Und ist halt, ärgert sich ein bisschen darüber. Und ja, das finde ich unangenehm mit anzusehen, um es mal so auszudrücken.
Aber ich kann es ein bisschen verstehen. Also ich finde sie okay verärgert, weil erstmal finde ich, ist sie sehr nett zu Sid, also sie ist ja nicht gleich so, oh Gott, scheiße, was ist hier los, so, ich bin nicht lesbisch, also das sagt sie ja auch nicht vor ihr oder so, sondern sie sagt ja zu ihr, Entschuldigung, ich hol uns mal ein Getränk, ich bin gleich wieder da und ist da sehr nett.
Ja.
Und zu ihrem Kollegen ist sie halt sehr barsch, sage ich mal, und ich kann es schon auch irgendwo verstehen, weil er einfach da aus dem Fakt geschlossen hat, weil er sie noch nie mit einer Frau gesehen, mit einem Mann gesehen hat, dass sie lesbisch ist. Und nicht, dass es jetzt schlimm wäre, dass man das von ihr hält, aber ich finde diesen automatischen Schluss halt so ein bisschen.
Ja, voll.
Also nur weil ich nicht mit einem Mann auftrete, bin ich lesbisch.
Ja,
so.
Das sehe ich
kann
auch.
Kann natürlich sein. So, und ich fände es eigentlich sogar fast noch schlimmer, wenn das seine Herangehensweise wäre. Man hätte sie ja auch einfach fragen können. Wenn er jemanden für sie zum Verkuppeln sucht, hätte er ja auch einfach fragen können. Sag mal, suchst du eigentlich Männer, Frauen, beides? Was, auf wen kann ich dir vorstellen? Mhm. Und stattdessen hat er einfach über ihren Kopf hinweg entschieden, ja, dass sie lesbisch ist und Sid vorgestellt. Und das kann ich, also natürlich hätte sie nicht ganz so barsch sein müssen, sondern hätte auch einfach sagen können, so sorry, ey, ich bin einfach nicht lesbisch. Sid ist ja ganz nett und eine ganz Liebe, sieht toll aus, aber ich bin es nicht. Mhm. Und ich finde, dass auch das ja dann gut aufgelöst wird, dass sie ja dann nochmal zu Sid geht und von wegen so sagt, dass sie es nicht ist leider und sie ja dann trotzdem zusammen Softball spielen. Und ja, ich finde, das ist eigentlich eine richtig schöne Situation.
Ich finde es total schön, wie die das aufgelöst haben, dass die beiden sich ja auch offensichtlich so gut verstehen und dann auch ja auch so gut abschneiden beim Softballspiel. Ich persönlich glaube, ich hätte als Miranda nicht so heftig reagiert, aber Miranda ist ja impulsiv und ist ja ein etwas ja, eigener Mensch, sag ich mal. Vielleicht musste man ihr das deshalb zuschreiben und sie so
ja,
sein
ich finde
halt,
also ich sehe voll, was du meinst und das finde ich auch, also der Ärger darüber so, hä, was mischst du dich ein, nur weil du mich nicht mit Männern siehst, sagst du jetzt, meine Sexualität ist so und so. Das finde ich auch berechtigt. Ich finde, es wirkt halt so, es kommt so ein bisschen so rüber, als wäre das eine Beleidigung. zu sagen, genau, du ganz bist genau. lesbisch. Ja. Also als wäre es für sie beleidigend, für lesbisch gehalten zu werden. Ich glaube, es ist auch beleidigend, einfach das so beurteilt zu werden, auf jeden Fall. Aber so ein bisschen Gay-Feindlichkeit habe ich da auf jeden Fall auch draus gemerkt. Aber und die geht ja auch dann in dem Moment weiter, wo dann ja ihr Boss, der sie ja dann mit Sid sieht, zum Dinner einlädt mit seinen Kollegen. Ja. Und das ist ja was, worauf Miranda total gewartet hat, dass sie da endlich aufsteigen kann in der Firma. Und jetzt scheint der Boss sie halt quasi verstanden zu haben, in Anführungsstrichen, als lesbische Frau. Und jetzt kann er sie einladen zum Firmendinner mit ihrer Partnerin Sid. Und da sagt Miranda halt, ja, okay, wir kommen. Und das ist halt so, wow, Miranda, das geht einfach gar nicht.
Und ich finde an dieser Stelle wirklich mal Props an Sid, die das alles so mitmacht. Also sie weiß ja offensichtlich jetzt, dass sie und Miranda nie irgendwie irgendwas haben werden oder Paar sowieso nicht werden können. Und sie macht das halt wirklich alles Miranda zuliebe mit. Und ich finde, das ist schon beachtlich.
Ja, auf jeden Fall Props an Sid. Ich finde sie ja auch echt cool, auch wenn man gar nicht so viel von ihr mitkriegt.
Sie sagt eigentlich fast gar nichts auch. Nee, sie ist gar kein richtiger Charakter.
Aber ehrlicherweise, auch da muss ich dir ein bisschen widersprechen, Judith, auch da fand ich den Move von Miranda eigentlich, also ich finde ihn nicht gut, aber sie versucht sich das zu nehmen, was sie will, was ein bisschen auch für mich wieder in die Richtung geht, so Sex wie ein Mann in diese Folge. Sie verhält sich wie ein Typ, der die Chance ergreift, auch ein bisschen, ich sag nicht, dass das gut ist, ich finde das auch nicht in Ordnung aus moralischen Gründen, aber sie sieht die Chance und nutzt sie. So, und ich sag mal so, es war ja mit Sid geklärt, dass zwischen denen ja nichts laufen wird. Und Sid hat ja dann auch anscheinend eingewilligt. Sie hätte ja auch sagen können, nee, auf so eine Scheiße habe ich gar keine Lust, mache ich nicht mit. Hat sie ja auch nicht gemacht. So, deswegen fand ich es okay, trotzdem, also nicht okay die Situation, sondern einfach den Move zu sagen, okay, wenn ihr ganzen Männer, die hier in eurem Kreis seid, einfach mich nicht als Frau dabei haben wollt und jetzt auf einmal geht es, weil ihr mich einsortieren könnt, ja, dann mache ich das jetzt halt so, um nach diesen Regeln zu spielen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber natürlich ist es kein guter Move. Aber ja, sie nutzt halt gerade ihre Chance.
Ja, ich habe das auch so unter dem Gesichtspunkt, dass sie jetzt endlich diese Einladung zum Dinner und das halt einfach dann nicht sausen lässt, sondern einfach ja sagt, einfach so aus diesem Karriereblickwinkel. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, ein männlicher Mitarbeiter wäre da eingeladen worden mit einer Frau, die neben ihm sitzt, die dann vermutet wird, seine Partnerin zu sein. Und er sagt dann über ihren Kopf hinweg, ja, wir kommen. Da, also würden wir ja alle einen riesen Vogel zeigen. Und das ist halt das, was Miranda macht. Genau, es passiert. Und das ist halt mega scheiße und sexistisch. Und
deswegen, ich sag nicht, dass ich das gut finde, aber es ist genau die Situation, die passiert. Und Miranda macht sie sich nur zu eigen.
Ja.
Und deswegen sage ich mir, ich finde es nicht gut. Aber es ist genau das, was sowieso passiert. Und das finden wir scheiße, auf jeden Fall. Aber ich muss halt sagen, ja, mein Gott, sie will halt ihre Karriere voranbringen. Ja. Und wenn das gerade die Chance ist, die sie nutzen kann, sonst kommt halt wieder der Typ mit seiner Fake-Freundin und der wird dann eingeladen. Ja. Da denke ich mir, soll Miranda doch wenigstens einmal dabei sein.
Ja, ich meine, solange Sid okay damit ist und anscheinend hat Sid nichts gesagt. Ja.
Nee, Sid macht das ja mit tatsächlich. Also wie gesagt, das rechne ich ihr auch irgendwie hoch an. Ich finde, das ist sehr anständig von ihr.
Vielleicht hat Sid ja auch was davon. Also sie scheint ja auch da zu arbeiten.
Ja.
Und
arbeitet sie auch da? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das ist doch ein Firmen-Event, also anscheinend.
Ja, aber ich glaube einfach, der Kollege hat sie einfach angeschleppt, dachte ich. Die hätte sie einfach mitgebracht, dachte ich. Nee, also ich glaube, das ist eine Bekannte von ihm oder eine Freundin von ihm. Ich wusste gar nicht, dass sie da auch arbeitet, so habe ich das gar nicht verstanden.
Ja, ich dachte.
Ich glaube, wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren.
Ach, Mensch. Sie ist einfach da.
Ja. Was wir wissen, ist, dass Carrie angeschleppt wurde, nämlich bei einem befreundeten Pärchen, einem anderen befreundeten Pärchen, wo sie als Single hingebracht wurde, um dann da deren Single-Freund kennenzulernen auf ein Blind-Date, vor dem sie selber gar nichts wusste.
Und David und Lisa, muss ich sagen, die sind wirklich irgendwie süß.
Ja, die sind schon sympathischer.
Das meinte ich nämlich vorhin so, es gibt halt diese komischen Joghurtpärchen und dann gibt es wirklich lustige Pärchen, wo man auch denkt, okay, da merkt man, die haben ein Vibe, die sind cool zusammen, das ist wirklich ein cooles Ehepaar.
Ja.
Natürlich auch hier, wir sind in der Serie, ist alles überzeichnet, bla bla, weiß ich alles, aber sie werden als wirklich sympathischer auch einfach dargestellt als die beiden anderen. Viel zugewandter auch.
Sie sind einfach auch in
zusammen.
Einem Gespräch, ganz genau. Sie sind in einem Gespräch mit Carrie und saugen sie nicht irgendwie aus nach Infos oder so.
Ja, ja. Was ich aber finde, weil irgendwie fragen sie ja Carrie auch, gibt's jetzt gerade jemanden und oder ne, wie sieht's denn bei dir aus? Willst du denn mal heiraten? Und da sagt Carrie ja dann zum ersten Mal, ja, ach, ich weiß nicht, vielleicht ist heiraten einfach nichts für mich. Und das, und wie die beiden dann auch darauf reagieren, ist dann wirklich eher so, oh, meinst du echt? So, als wäre das was Schlimmes und als wäre das sowas wie aufgeben. Sowas wie, wenn man sagt, ja, vielleicht ist heiraten nichts für mich, als würde man sowas an den Nagel hängen, was man eigentlich doch will. Und das, finde ich, ist halt wieder ein bisschen schade in der Darstellung. Mhm. Obwohl das, glaube ich, wichtig ist für diese Entwicklung, die Carrie in der Folge auch macht. Weil später sagt sie es ja noch mal ganz deutlich.
Aber ich mag auch den Moment, wo sie sagt, ich weiß nicht, ob ich der Typ zum Heiraten bin. Und dann ja so quasi in ihrer Off-Stimme so. Und den Moment, als ich das gesagt habe, war ich mir selber nicht mehr sicher, was ich da gesagt habe. Mhm. Und ich kenne das irgendwie auch von mir, dieses, dass von mir irgendeine Antwort erwartet wird. Und ich weiß sie gar nicht, weil ich gar nicht weiß, ich weiß ja nicht, wem ich begegne. Ich weiß nicht, was mir passiert. Ich weiß gar nicht, in welche Lebensumstände ich noch komme. Und trotzdem wird auch von mir manchmal so eine Antwort erwartet, so ja oder nein, hopp oder top. Ja. Es gibt's nichts dazwischen. Entweder du heiratest oder du heiratest nicht. Das musst du doch wissen. Du musst doch wissen, was du willst. So. Und da fand ich Carrie auch sehr sympathisch oder mir auch einfach sehr, sehr nah irgendwie in dieser Situation mit dieser, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Und warum brauchen wir jetzt hier unbedingt eine Antwort?
Ja, warum muss man das überhaupt
nicht einfach
wissen?
So stellen? Ja, können wir es nicht einfach so stehen lassen, sodass vielleicht erstmal ein paar andere To-Dos auf meinem Plan stehen und vielleicht lerne ich nächste Woche jemanden kennen und dann wird geheiratet und dann denke ich mir, mein Gott, ist das Leben schön.
Ja, vielleicht oder so, ich man wird es schon merken, oder?
Ja, so, oder mit 80 sitze ich immer noch, denke so, nö, ist doch auch schön gewesen. So ist doch, ich weiß es nicht.
Ich weiß es einfach nicht.
Ich weiß es einfach nicht.
Ja, aber sie kann es dann ja ausprobieren, weil das Pärchen hat ja ohne ihr Wissen noch jemanden eingeladen. Und die beiden haben dann quasi sowas wie ein Blind Date. Also das Pärchen geht dann und die beiden quatschen dann miteinander. Wie heißt er denn eigentlich nochmal?
Sean,
genau.
Dann kam Sean.
Und die beiden reden dann und verstehen sich auch, glaube ich, ganz gut und daten so ein bisschen. Und was ich auch witzig finde, dass Carrie dann auch eine Weile ein paar Mal glatte Haare trägt. Wie so, um es auszuprobieren, diesen Typ von ihr.
Ja.
Weil ja ihre Haare auch wieder am Anfang der Folge, einfach Chefskiss, diese Locken. Ja. Ich flippe aus, wenn ich die sehe. Und da hat sie dann halt, wenn sie ihn datet, ne, trägt sie halt mal so glatte Haare und sagt dann so, ja, ich probiere es mal aus. Ich probiere ihn mal an, wie ein Kleid. So, und guck mal, wie das ist.
Ja,
sie
ist wie ein Donna Karen New York Kleid. Man weiß schon, dass es nicht zu einem passt, aber man probiert es doch mal irgendwie.
Das haben wir alle schon gemacht, oder?
Es war aber trotzdem irgendwie eine krasse Szene, wo er sie so voller Leidenschaft küsst und sie hat halt einfach die Augen offen und man sieht förmlich in ihrem Kopf, ratter, ratter, ist es jetzt vorbei? Ja. Ist es gut? Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Also diese ganzen, man sieht die ganzen Fragen in diesem Kuss. Ja. Das ist wirklich, ich glaube, es ist der schlimmste Kuss, den ich jemals gesehen habe. Wie sie da so dranhängt, wie so ein Fisch auch noch, so die Augen so offen und so, ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht.
Eigentlich zeigt es doch, dass sie es gar nicht fühlt, oder? Wenn du so küsst, dann fühlst du es nicht.
Nee, aber ich verstehe den Gedanken. Ich verstehe, auch wenn es mies ist, ich finde auch das eigentlich ein mieser Schachzug zu sagen, ich probiere dich mal an, wie ein
richtig
Kleid.
Schlimm.
Ich meine, du nutzt die andere Person aus in ihrem er ist sehr offen zu ihr mit, also sie daten ja richtig, er scheint ja auch wirklich ein netter Typ zu sein und alles läuft ja anscheinend aus seiner Sicht ja auch ganz gut und sie ist die ganze Zeit so hin und her, aber ich kann den Gedanken schon verstehen, dass man mal sagt, naja, aber vielleicht muss ich es einfach mal ausprobieren, vielleicht muss ich mal so einen netten Typen treffen, der bereit ist für Familie und heiraten und hey, vielleicht gefällt es mir ja doch, weil ich habe es vielleicht noch nicht erlebt. Ich meine, wir haben vorher nur Mr. Big und so kennengelernt, da weiß man ja gar nicht, woran man ist und auf einmal ist da so ein sehr zugewandter Typ, der anscheinend ja dann auch die Wohnung schon hat und so weiter und man denkt, ach, na, vielleicht ist es doch was für mich.
Einfach
und
mal anfühlen.
Ist nicht nett? Einfach mal anfühlen und vielleicht fühlt man es ja dann doch, aber ihr habt natürlich schon recht, wenn man schon darüber nachdenkt, dann fühlt man es eigentlich nicht.
Nee,
so,
also wenn du da
machen wir uns nichts vor.
Wenn du da bei ihm so im Arm hängst und er knutscht dich und du hast die Augen offen und denkst an drei andere Sachen nach und ob du noch Tomaten zu Hause hast, dann kannst du eigentlich auch schon nach Hause gehen.
Ja.
Ja.
Aber Sean, der arme Sean, der schwebt halt auf Wolke 7.
Naja,
der
arme Sean,
da, extra diese
da kann ich schon mal spoilern, das finde ich am Ende nämlich gar nicht, der arme Sean. Aber da kommen wir gleich zu.
Da kommen wir gleich noch zu. Ich bin gespannt auf deinen Punkt. Nee, Sean hat sich ja tatsächlich auf alles schon vorbereitet und hat sogar schon die Wohnung gekauft mit potenziellem Kinderzimmer und allem. Und die Freunde von ihm werfen dann eine Einweihungsparty und er lädt halt Carrie ein und die Freundinnen und sagt halt, kommt doch alle vorbei. Und wen nimmt sie mit? Charlotte und Samantha. Miranda kann nicht mit, weil Miranda parallel auf dem Abendessen bei ihrem Boss ist. Und worüber wollen wir zuerst reden? Über das Abendessen oder über die Party?
Ich würde über die Party reden und die Essensszene. Genau, weil die Party ist, das ist für mich das Highlight dieser ganzen Folge, ist wirklich diese Partyszene. Und wirklich, ich habe Samantha so gefühlt.
Ja.
Die kommen
rein. Wie die allein schon da reinstürmen, ne? Ich liebe das, wie die da ankommen und sie sehen mega sexy aus und richtig schön angezogen. Und sie kommen da an und sagen so, wir gehen hier einfach mal hin, einfach mal gucken, wie
hier
es jetzt
sind
wird.
Wir.
Ja, sie fragen ja sogar noch, ich glaube, Samantha ist es ja, die fragt, sind da auch Single-Freunde? Und Carrie weiß es nicht so richtig. Und sie machen die Tür auf und es sind nur Paare da. Und die erste Reaktion von Samantha ist, wo ist die Bar?
Ja.
Und ich so, fühle ich.
Ein beiges Apartment, überall stehen Pärchen rum, die sich an ihren Drinks festhalten. Und
ja.
Ich finde das aber auch so witzig, die haben das so überspitzt dargestellt. Ich frage mich immer, wer geht denn auf die Party und steht dann nur mit seinem Partner zusammen? Also die Pärchen stehen ja immer alle nur alleine da. Ja. Das finde ich so interessant irgendwie.
Ja, vielleicht war das in der ersten Szene einfach, um das ein bisschen zu übertreiben. Aber ich wollte nur noch mal sagen, mein Satz der Woche ist nämlich, wo ist die Bar? Weil ich es einfach so gefühlt habe, wie Samantha dort steht. Ihr fällt wirklich alles aus dem Gesicht. Charlotte ist noch so hin und her gerissen. Man weiß es nicht so ganz. Sie ist eigentlich sogar ein bisschen angetan von den ganzen Paaren. Aber Samantha ist, für die ist das die Hölle auf Erden. Mhm. Und sie einfach dann straight in die Küche und haut sich einen Drink nach dem anderen rein.
Ja, und für Charlotte ist die Bar ja eigentlich die ganzen Verheirateten, die sie da trifft und mit denen sie dann auch über Sean quatscht. Und dann geht sie ja zu Carrie und sagt so, ich glaube, er will dich fragen, ob du ihn heiratest, so nach einer Woche. Mhm. Und Carrie reagiert auch so, hör mal, nach einer Woche daten, ich
Als
glaube
ob,
nicht.
Ja.
Und dann Charlotte ist schon so komplett in ihrer Traumwelt von wegen, naja, aber er hat dieses Apartment gekauft, das machen nur Männer, die es ernst meinen und die jetzt den nächsten Schritt gehen wollen. Und ich glaube, er sucht und er findet dich so toll. Und Carrie ist schon so ein bisschen abgestoßen davon, so ähnlich wie Sam, die sich dann nämlich Tequila reinhaut.
Aber Sam hat ja noch einen ganz anderen Grund und darauf wollte ich eben zu sprechen kommen. Sie erkennt unter den Freunden von Sean, unter den verheirateten Freunden von Sean und fassbar viele Männer, mit denen sie geschlafen hat.
Mhm. Naja, es sind
denen
zwei.
Sie anscheinend was, ja gut, zwei, aber sie meinte, es ist immer das Gleiche. Und ich finde, zwei ist schon viel irgendwie, wenn du da auf einmal siehst, guck mal, mit dem hatte ich was, mit dem hatte ich auch was. Vielleicht geht ja auch die Szene weiter, nachdem die Kamera wegschwenkt. Ne? Also man weiß es ja nicht. Das ist schon, ich glaube, das wurmt sie irgendwie so ein bisschen.
Ich finde das auch so geil, wie sie da steht und so sagt, siehst du den da vorne? Den habe ich gebumst.
Genau. Ja, das ist schon irgendwie wieder bezeichnend. Und da sind sie dann alle und die Frauen sind so, Schätzchen, kommst du mal bitte? Komm jetzt.
Nein, das war nämlich, ganz ehrlich, auf die Szene möchte ich nochmal zurückkommen, weil die ist auch so richtig bezeichnend. Samantha steht da mit einem Typen und die reden über Anlagen, glaube ich. Es geht um Aktien. Und sie fragt ihn, mir wurde empfohlen, das und das zu kaufen. Würden Sie das auch sagen? Oder würden Sie was anders machen? Und bla, bla, bla. Und unterhalten sich wirklich über diese Aktien. Und auf einmal kommt die Frau von ihm anscheinend von hinten, packt ihn schon so an der Schulter, beäugt sie richtig misstrauisch und so, sagt dann zu ihm, Schätzchen, lass uns gehen, wir müssen hier reden, wir müssen irgendwie weg. Und er noch so, hey, das ist Samantha, wir reden hier gerade über Nein, Schatz, du musst jetzt mitkommen und zieht ihn da weg. Und sie steht dann wieder da. Und ich dachte so, ja, also ich will nur sagen, solche Szenen sind mir halt bekannt. Mhm. Diese Situation, dass ich mit irgendjemand stehe, ich rede einfach vollkommen random über Grillfleisch oder irgendwas, keine Ahnung. Es war keine flirty Situation und es kommt eine Frau und zieht ihren Typen weg.
Ja, voll.
Und man merkt genau, du bist jetzt die, die einfach hier nicht reden soll.
Ja.
Du sollst nicht meinen Mann verführen, du sollst nichts mit ihm machen, da soll keine Gefahr entstehen, keine Ahnung was. Und dieses, das so vorauszusetzen, dass nur weil ich Single bin, will ich jetzt deinen Typen bespringen, ist halt so, in welcher Welt leben wir hier?
So toll sind eure ganzen Boyfriends nicht, Ladies.
Ja.
Oder auch, es gibt ja auch die andere Situation, dass wenn man in einem Gespräch ist und dann auch schon so richtig merkt, die anderen versuchen jetzt so einzuschätzen, was ist mit dir? Bist du hier Single? Suchst du Leute? Willst du heute jemanden mitnehmen? Ja. Und wenn man dann irgendwie sowas andeutet, wie zum Beispiel, meine Partnerin oder mein Partner oder sonst was, dass die Leute dann so richtig aufatmen und dann wissen, ah, okay, Gott sei Dank, du bist in
Festen. Ja, so, ach, okay, gut, keine Gefahr. Aber es ist ja auch nur so eine vermeintliche Sicherheit.
Total,
woher willst du es denn
weil
wissen?
Die wissen ja, so. Erstens wissen die auch nicht irgendwie, selbst wenn du eine Partnerin, einen Partner hast, so, du weißt ja gar nicht, was das für ein Modell ist, dass die leben. Yeah. Und vielleicht hast du trotzdem dein Auge auf jemanden geworfen. Und yeah. Was natürlich nicht heißt, dass dann automatisch auch was passiert, weil am Ende müssen natürlich immer noch alle wollen, ne? Aber.
Ja, natürlich. Aber trotzdem, dieses Bild von der Ehe oder von dem Vergebenen sein, als wäre man dann in so einem geschützten Käfig. So, als wäre es dann, wenn da der Schlüssel zu ist, also du bist drin, dann wird der Schlüssel abgemacht und dann kommst du nicht wieder raus.
Ring
und
drauf,
dann bleibt auch alles.
Und dann
es bleibt alles so, wie es ist. So. Und das ist es halt einfach nicht. Das ist es halt einfach nicht. Und deswegen tut mir Samantha in dieser Situation einfach wahnsinnig leid und ich kann sie so verstehen, wie sie einfach immer mehr Alkohol in sich reinschüttet, weil sie es so furchtbar findet.
Ja, das kann ich auch verstehen. Absolut.
Ja.
Aber Carrie findet es auch furchtbar, weil, wie gesagt, dann wird es ja sehr, also erst wird ja nur vermutet, dass er wahrscheinlich um ihre Hand anhalten will und dann wird es sehr, sehr konkret, als er mit Charlotte, also wie ist er nochmal, Sean, mit Charlotte und Carrie in dieses Arbeitszimmer geht, das ja aber nur das vorläufige Arbeitszimmer ist, weil er hofft, es ja demnächst in ein Kinderzimmer umbauen zu können. Und als er dann dieses wirklich hässliche Mobilier,
es ist das hässlichste, was ich je gesehen habe,
aus dem Karton holt und sagt, das habe ich vor kurzem da auf irgendeinem Flohmarkt oder so gesehen und musste es einfach kaufen. Und ich habe wieder Carrie angesehen, wo ich dachte, sie fällt gleich in Ohnmacht, sie kann nicht mehr. Sie war so, Hilfe, Hilfe, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken
nach
soll.
Anderthalb
und Charlotte
Wochen.
So ganz selig und Charlotte so ganz selig schaut, von wegen so, ach, wie schön, wie toll. Und Carrie nur, wo ist der Ausgang? Ich kann nicht mehr.
Ja. Und dann treffen ja auch noch die Freunde vom Anfang noch mit dazu. Also Patience
Peter
und Peter
Patience.
Sind ja da. Und als
auf der
Party herausfinden, dass Carrie ja Sean datet, ist auf einmal alles wieder gut. Ach, jetzt, wo wir wissen, dass du Sean datest, super, das ist ja toll, dass ihr euch gefunden habt. Und dann kommt Sam dazu und findet heraus,
bevor Sam dazu kommt, geht's ja nochmal los, dass dann Carrie sich nochmal entschuldigt, was sie eigentlich gar nicht machen müsste. Ja. Sie entschuldigt sich für das, was passiert ist. Und da sagt Patience ja, lass uns nicht mehr darüber reden. Und da ist sie schon so mühgrantig. Und als dann Carrie sagt, nein, aber im Ernst, reden wir nicht mehr darüber. Da ist sie richtig aggro, ist die Gute. Ja. Und dann kommt, dann kommt Sam.
Ja, und Sam findet raus, das ist Peter, das ist der Pfeffermühlenschwanz und lacht sich tot.
Ja.
Und dann ist alles schon wieder kaputt.
Dann ist alles wieder komplett gegessen.
Ich liebe diese Szene, wie bei den beiden. Vor allem aber bei Patience wieder alles aus dem Gesicht fällt. Und ich dachte mir, ach komm, geh doch einfach nach Hause.
Tja, das Patience. Ist,
ja.
Die Masken sind gefallen.
Genau. Ja. Alle wissen von Peters Penis. Ja.
Tja. Das ist echt verrückt. Tja, Samanthas Zeit zu gehen war es dann wohl. Ich glaube, sie ist ein bisschen betrunken gewesen an dieser Party. Wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich glaube, ich hätte mich da auch abgeschossen auf dieser Party. Sie wird ja von Charlotte nach Hause gebracht, weil Charlotte glaubt, sie kann nicht mehr alleine. Also Samantha kann nicht mehr alleine fahren.
Was ich sehr schön finde.
Finde ich auch total süß.
Dass sie da wirklich sich Gedanken macht und sie auch nicht in der Situation alleine lässt, sondern sie auch sogar mit sich, also noch nicht mal sie irgendwie zu sich, also zu Samantha nach Hause bringt, sondern wirklich mit in ihre Wohnung nimmt, um vielleicht auch ein Auge auf sie zu haben, wenn es ihr schlecht geht oder so, damit sie nicht alleine ist. Das fand ich echt richtig schön, dass sie da zusammengefahren sind.
Schläft Samantha bei Charlotte oder umgekehrt?
Samantha ist bei Charlotte, ja.
Ah, okay. Dann ist das der Portier von Charlotte. Ach so, das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, es wäre umgekehrt.
Na, deswegen ärgert sich Charlotte
ja noch
auch
gar
so.
Nicht. Wir sind noch gar nicht beim Portier, sondern wir machen erstmal einen kleinen Abstecher zum Essen von Miranda und Sid bei Mirandas Boss.
Ja, das finde ich übrigens total lustig, das Abendessen bei Mirandas Boss, weil als sich diese Fahrstuhltür öffnet und Sid und Miranda da rauskommen in diesen mit dunklem Holz getäfelten Flur und da die Tür aufgeht und alles irgendwie dunkel, Holz, Rot, Gold, denke ich mir, Republikaner. Aber das Erste, was ich mir gedacht habe, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, ja, auch nachher so bei den ganzen Äußerungen, weil das Abendessen scheint ja wohl sehr erfolgreich gelaufen zu sein. So, und die beiden gehen dann wieder raus und da ja gesteht ja Miranda dann, ich bin nicht lesbisch. Ich habe das nur alles hier genutzt, damit ich bei ihnen zu Abend essen kann.
Und das liebe ich. Also das finde ich so toll, dass sie das sagt. Ich bin jetzt mal ehrlich. Ich habe das nur gesagt, um voranzukommen. Und das finde ich mega gut von ihr. Also das, da dachte ich echt, boah, das braucht auch echt Mumm, dann zu sagen so, ich habe es nur gesagt, weil ich dabei sein wollte. Und ja, dann sagt ja dann der Chip, heißt er ja, der Boss, sagt dann wieder die nächste Tragödie, nämlich, ach schade, meine Frau wollte so gerne ein lesbisches Paar bei unseren Dinners dabei haben.
Das ist so.
Ja, okay, da, ja, okay, so ein Möchtegern-Liberaler, ne? Irgendwie, der eigentlich gar nicht liberal ist, aber.
Wie so ein Sammelalbum, wo man dann so die Leute reinkleben kann. So, jetzt fehlt uns noch ein lesbisches Pärchen, dann haben wir Quartett oder was. Also,
das ist ganz furchtbar.
Ja, Bingo.
Fertig. Ja, und dann finde ich diesen Satz witzig, der, den Carrie ja, glaube ich, sagt im Hintergrund. Sie sagt, und Miranda hat sich gefragt, wie viel einfacher ihr Leben wäre, wenn sie in einer Partnerschaft wäre. Und das Witzige ist, immer wenn das kommt, diese Stelle, erwarte ich, dass der Satz anders endet. Nämlich, dass sie sagt, wie viel einfacher ihr Leben wäre, wenn sie gay wäre. Aber das sagt sie
das frag ich nicht. Das habe ich auch erwartet, tatsächlich. Ja. Das habe ich auch
erwartet,
tatsächlich.
Das stimmt, man erwartet es irgendwie. Ja. Aber ich mag auch dieses in einer Partnerschaft und also in irgendeiner Partnerschaft. Mhm. Und dann versucht sie es ja doch nochmal mit Sid und küsst sie, fand ich übergriffig auf jeden Fall, weil es war wirklich keine Situation. Also vor allen Dingen, sie haben ja eigentlich vorher geklärt, dass sie jetzt nicht lesbisch ist und dann ist Sid, denke ich mal, auch davon ausgegangen, dass eigentlich nichts läuft. Und dann stehen sie so nebeneinander im Fahrstuhl und auf einmal kommt Miranda von der Seite und drückt ihr da einfach einen Schmatzer auf. Auch da sagt Sid wieder nichts erstmal, sondern nur Miranda, die sagt, ach Mist, ich bin's einfach nicht und bin 100% hetero und sitze so, ja, das bist du. Ja. Das ist das einzige Mal, dass sie wirklich spricht.
Ja, das stimmt. Aber finde ich, mag ich auch nicht, wie sie sich dann einfach zu ihr dreht und sie küsst. So ganz ohne Situation, die das irgendwie angedeutet
hätte.
Als
ob sie das auch mal ausprobieren wollte. Irgendwie ganz komisch.
Aber mach das mit jemandem, der zugestimmt hat, Miranda.
Ja, ich finde das
so ehrlich, wie Sam das gemacht hat. Weil Sam ist bei Charlotte zu Hause.
Stimmt.
Und als sie da zu Hause ankommen, sieht sie den süßen Portier, der so ein junger Typ ist und flirtet schon so beim Vorbeigehen mit ihm und dann gehen sie ja schlafen und sie wacht aber später nochmal auf in der Nacht und geht wieder runter zu ihm und sie sagt nämlich, kann ich eine Zigarette? Und dann sagt er ja und dann sagt sie, und kann ich einen Kuss? Und da denke ich, das hat Stil und er sagt ja dann ja und küsst sie.
Na gut, währenddessen macht sie ihren Mantel raus und auf und trägt darunter Unterwäsche, aber sie fragt.
Ja, ist ein bisschen Matsch auch, okay, aber ich finde da...
Ich war richtig angetan von ihrer Figur, damn.
Gott,
die sportlich.
Die ist so heiß, ich habe die gesehen,
das war der Wahnsinn.
Wäre mal kurz gern der Portier gewesen.
Ich wollte gerade sagen, ist sie ja klar, wo soll ich hin?
Ach, ich finde das einfach irgendwie, mich berührt das irgendwie auf ganz besondere Weise, weil sie sagt ja auch nicht, darf ich dich küssen, sondern kann ich einen Kuss? Und das ist irgendwie, das ist hot. Und
sie ist,
ich dachte ein bisschen...
Mit der Zigarette, alles daran, ich denke mir so, irgendwie, ich hätte gern so viele Scheiben von Samantha einfach manchmal in meinem eigenen Leben. So, einmal so selbstbewusst und so mit sich selbst im Reinen sein und sich so seiner... Ja, selbstbewusst sein und dann so agieren zu können. Ach,
muss auch
mega
mit so einem Selbstbewusstsein da einfach runterzugehen, sich vorher irgendwie in heiße Dessous, oder die hatte sie wahrscheinlich schon an, die da so sich da reinzuschmeißen und da sich einfach den Portier mit hochzunehmen.
Ja.
Ist schon.
So ein bisschen dachte ich auch, ist auch komisch, dass er so ein bisschen Advantage nimmt, auch von so einer relativ betrunkenen Frau. Aber dann direkt in der nächsten Szene sagt er ja dann auch irgendwie, also als er dann in der Wohnung ist und Charlotte ihn dann da sieht nachts und sich wundert, was er da macht, wo er dann ja sagt so, ich bin so einsam, seit ich weg von zu Hause bin und ich habe einfach die Berührung einer Frau vermisst. Und dann dachte ich, ach komm.
Auf mir, Maus, vor allen Dingen
auf mir.
Mir.
Okay, Maus.
Ich glaube, der ist noch ganz,
ganz klein. Und dann dachte ich, vielleicht.
Die haben sich da, glaube ich, beide gerade sehr gut getan in dem Moment.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Aber richtig schön fand ich dann, wie Charlotte sagt so, okay, ich gehe jetzt ins Bad und wenn ich wiederkomme, sind sie verschwunden. Mhm. Und wie sie ins Bad geht und er noch so, und er dann so, darf ich die Tür aufhalten?
Ja.
Fand das so schön. Kommt er nicht raus aus seiner Rolle.
Ja.
Ja, ist ganz sweet.
Ja, ich finde das irgendwie ganz süß. Ich finde, er ist total niedlich.
Ja, und er sieht auch ganz süß aus. Also ich dachte, total, so ein bisschen sieht er auch aus wie Justin Timberlake damals mit diesen Löckchen.
Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Kompliment, aber...
Ach, na ja.
Er sieht aber besser aus als Justin Timberlake.
Ja, oder?
Finde ich nämlich auch. Ja, und gleichzeitig geht
bei
Harry...
Bei wem es gar nicht mehr so gut aussieht, ist bei Carrie und Sean, denn Carrie macht quasi mit Sean Schluss. Mhm. Die Party ist vorbei, sie zieht ihre Jacke an und er guckt sie an und ist so, ich dachte eigentlich, du bleibst noch. Mhm. Und dann packt sie aus, dass sie eigentlich gar keine richtige Lust auf ihn hat, dass sie ihn nur mal anprobieren wollte, dass sie mal testen wollte, wie das so ist, in der Beziehung zu sein.
Und das finde ich so assi. Ja. Du sagst doch nicht zu einer Person, ich wollte dich mal anprobieren wie ein Kleid.
Richtig schlimm.
Das ist... Also irgendwie denke ich mir, okay, sie ist ja in dem Moment dann schon sehr ehrlich, aber da denke ich mir so aus, ja.
Hätte man anders sagen können, oder?
Hätte ich einfach sagen können, ey, ich habe das Gefühl, das passt bei uns einfach nicht, wir wollen zwei verschiedene Dinge, bla bla, kann man doch alles machen, man muss ja nicht wirklich dir noch aufs Auge drücken, hier, ich wollte dich nur mal anprobieren, weil du sahst gerade so nett aus, das ist ja wirklich.
Also ich finde auch, das sagt man irgendwie nicht. Ja. Also.
Und das ist ja dann auch, was er... ihr ja auch spiegelt, dass er sich sehr benutzt vorkommt und
ist er auch.
Das auch gar nicht versteht. Und was ich auch verstehen kann, dass man im ersten Moment denkt so, ey, also ich bin doch hier nicht dein Kleid zum Anprobieren. Ich bin ja ein Mensch, der
ist
einfach,
ja auch so.
der was will und der Gefühle hat. Und dann schwenkt es ja leider so ein bisschen um, wo man seine Verzweiflung merkt.
Ja, voll. Ich finde, was sie auch davor sagt, geht auch noch voll. Sie sagt so, du bist offensichtlich jemand, der heiraten will und ich weiß nicht, ob ich das bin. Das hätte gereicht. So. Und dann sagt sie halt so, Punkt. Ich wollte dich nur anprobieren. So, och, das ist echt uncool. Und dann geht er ja so ein bisschen auf so einen Rant und sagt, irgendwie alle sagen immer, sie wollen heiraten, aber keine von euch sagt dann ja. Wo ich dann dachte, so, ja, das ist irgendwie das, was ich letzte Folge auch über Skipper gesagt habe. Eigentlich will er nur irgendeine. Er will nur diese Sache. Er will dieses verheiratet sein und eine Frau haben. Ihm ist eigentlich egal, welche das dann am Ende ist. Also wahrscheinlich nicht 100% egal. Aber dieser Satz, und keine von euch sagt jemals ja, der stört mich.
Ja, weil ich mich dann frage, wie viele hat er denn schon gefragt? Also wie viele haben denn vielleicht schon Nein gesagt oder sind dann weggegangen?
Ja, aber auch dieses, ich hätte ihn gern gefragt, warum er denn unbedingt heiraten will.
Genau.
Weil es kommt mir in der Situation wieder so vor, das ist nur jemand, der will wieder einen Haken auf seiner Liste machen. Vielleicht, weil es für seinen Beruf gut ist, also kann ja auch sein, dass es da wichtig ist, verheiratet zu sein oder ein Kinder zu haben und dass man dieses Bild nach außen trägt. Immer diese Form von, dieses Bild nach außen tragen, dass wir jetzt ein verheiratetes Pärchen sind. Ich will ein verheiratetes Paar sein. Also ich will ein Wir sein, ist auch so, finde ich ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Aber deswegen, ich hätte ihn eigentlich gerne mal gefragt, warum ihnen das so wichtig ist. Also vor allen Dingen irgendjemanden zu heiraten. Und ich kann aber die Verzweiflung, also ich kann diesen Satz auch zu Teilen ein bisschen verstehen, wenn man das halt so als Glaubenssatz in sich drin hat. Dieses, ich muss dieses Ziel erreichen, ich muss, dass man das mal hinterfragen sollte, steht jetzt auf dem anderen Zettel. Aber dass es ihm dann irgendwann auch zu viel wird. Das ist ja wie, wenn man an was arbeitet und es funktioniert einfach nicht. Du gehst immer wieder rein und du findest den Fehler nicht, weil du dich nicht hinterfragst. Aber das macht dich halt immer frustrierter und dann kommt da dieser Satz so, ich bin doch perfekt, guck doch, ich habe doch die Wohnung, ich habe doch schon das Mobile, ich habe doch alles, was ihr wollt, also ihr Frauen.
Und warum da ist der Fehler, dieses Mobile hätte er einfach
sorry,
da lassen
sollen. Du bist mein Traummann, aber du hattest das Mobile leider
das
nicht,
Mobile,
deswegen mache ich jetzt
weg.
Ja, aber das ist voll richtig, Karin. Und ich finde auch diese ganze Herangehensweise einfach so komisch. Auch später, als er dann ja als Reaktion dann Charlotte datet, weil sie ist ja die Heiratsperson und dann machen sie ja Schluss, weil sie ein unterschiedliches Porzellan schön finden. Sie mag französisches Landhaus und er mag klassisch amerikanisch und dann macht sie halt auf der Stelle Schluss, wo ich mir dann denke, das ist doch wirklich eine Herangehensweise, die so nicht funktioniert. Du suchst dir ja nicht jemanden, der heiraten will, sondern, also das natürlich im besten Falle auch, wenn das ist das, was du willst, sondern eigentlich, wenn du dir Partnerschaft wünschst, suchst du dir jemanden, mit dem du das Leben verbringen willst und dann könnt ihr auch heiraten und nicht so, willst du heiraten und dann gucken wir, ob wir das zusammen machen können und finde das auch so bekloppt, dass die dann, ne, wegen des Porzellans dann dann da Schluss macht mit ihm und wird ja auch ganz, ganz später, in viel späteren Staffeln wird das ja auch alles auf den Kopf gestellt, weil sie dann ja tatsächlich einen Mann heiratet, der gar nicht das ist, was sie immer dachte, wie ihr Ehemann sein soll und einfach nur der ist, mit dem sie das Leben gerne verbringen will. Wo ich denke, das funktioniert dann wieder, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist genau das Ding und das ist, glaube ich, auch so überspitzt mit dem Porzellan, weil es zeigt, ey, ihr müsst euch eigentlich mal selber hinterfragen, was ihr wirklich wollt. Und wenn es an solchen Dingern wie Porzellan scheitert, dann habt ihr hier eine vollkommen falsche Herangehensweise an die ganze Situation.
Ja.
Also natürlich, wer macht denn wegen Porzellan Schluss? Das ist ja nur wirklich das Quatschigste, was ich jemals gehört habe.
Naja, ich glaube, sowohl Sean als auch Charlotte hatten zu diesem Zeitpunkt eine sehr konkrete Vorstellung von ihrer Zukunft. Charlotte wollte, glaube ich, ist jetzt meine These, Sicherheit, sie möchte die Bilderbuchfamilie, sie möchte, dass alles süß und glitzy und zuckrig ist und dass alles total toll ist. Nicht so übertrieben wie bei Patience und Peter, sondern einfach irgendwie stimmig. Und ich glaube, Sean wollte einfach dieses ganze Paket und er wollte tolle Feste haben mit seiner Familie und dass sie alle am Tisch sitzen und den Truthahn essen. Und für ihn gehört halt dieses furchtbare Geschirr dazu so. Und ich glaube, es waren einfach zwei vollkommen unterschiedliche Lebensträume und Bilder, die sie sich jeweils vorgestellt haben. Und vielleicht kickte dann bei irgendjemandem irgendwas nicht und dieses Geschirr war ein minimaler Auslöser. Aber Charlotte wollte vielleicht kein Truthahn, sondern lieber Suppe. Weißt du, also irgendwie, glaube ich, war da so ein Auslöser, wo die gemerkt haben, boah, das ist aber gar nicht das, was ich mir vorstelle. Wir müssen das jetzt löschen.
Ja, aber das meine ich ja. Also du hinterfragst gar nicht, ob ihr persönlich zueinander passt, sondern die Tatsache, dass ihr beide heiraten wollt, reicht schon aus, dass ihr euch datet, obwohl ihr euch vielleicht gar nicht versteht. Und dieses Porzellan ist nur noch, das ist die Überspitzung dieser Situation, gar nicht zu hinterfragen, sind wir eigentlich zwei kompatible Personen, sondern...
Ja. Und auch die Frage, mag ich dich überhaupt? Mag ich dich? Ja. Magst du mich so als Mensch und als Persönlichkeit irgendwie, die Charaktere, die hier jetzt so sich treffen, mögen wir uns, sind wir gerne miteinander oder haben wir nur, so wie so eine Mitfahrgelegenheit, haben wir einfach nur das gleiche Ziel? Und da sehe ich auch irgendwie, sehe ich gar nicht das, was Charlotte da macht und was sie auch dann später noch weiter verfolgt und sehe dann eher das, was ja Carrie dann entschieden hat, nämlich ich mache das, was zu mir passt und werde dann sehen, wie es am Ende aussieht, auch wenn ich das Ziel noch nicht kenne.
Ja, ich glaube, Charlotte ist deswegen einfach eine sehr interessante Persönlichkeit. Das zieht sich ja durch die Staffeln hinweg, das zieht sich durch die Filme immer so ein bisschen, nicht gekettet, aber sie orientiert sich sehr an bestimmten Regeln, die es ja eigentlich gar nicht gibt, aber die sie sieht und die sie gerne befolgen möchte. So.
Ja, ich denke mir halt, wenn man das so macht, und es ist ja auch voll okay, Träume zu haben oder auch sich zu wünschen, ich will Familie gründen, ein Haus haben und einen Partner, mit dem ich für immer zusammen bin. Aber wenn du das halt so unhinterfragt machst, dann verpasst du vielleicht Sachen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie schön sein können.
Ganz genau.
Oder im allerschlimmsten Fall sitzt du dann in deinem Traumleben, in Anführungsstrichen, was du dachtest, was dein Traumleben sei und hast Partner und hast das Haus und sitzt da mit Kindern und denkst dir dann so, boah, puh, das ist gar nicht so geil, wie ich dachte. Und ich habe das nie in Frage gestellt, ob das wirklich das ist, was ich will. Und
wo wir wieder bei Peter und Patience wären am Anfang.
Und dann hast du den Peter, der deinen Penis allen zeigt. Und ich finde, das Lieblingszitat, was ich diese Folge mir aufgeschrieben hatte, das passt so ein bisschen, weil es geht ja in der Folge gar nicht darum, dass Heiraten scheiße ist, sondern dass diese Art, wie diese Leute das da leben, dass das halt einfach gar nicht so geil ist oder unbedingt so toll sein muss, wenn die Leute das halt einfach nur machen, um es zu machen. Und Sam sagt ja zu Carrie, wenn du auch so ein verheiratetes Arschloch wirst, dann schlage ich dich. Und da dachte ich, ja. Ja, Sam.
Das habe ich sehr gefühlt.
Das unterschreibe ich auch.
Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, ob wir schon so zum Ende hinkommen wollen. Also wir machen ja auch nochmal einen kleinen Abstecher zu Samanthas Stecher, nämlich dem Türsteher, der Samantha vermisst und Charlotte fragt, wann sie denn endlich mal anrufen, wenn sie denn anrufen würde, und Charlotte einfach so, das weiß ich doch nicht, und dann geht, und wir sind dann quasi am Ende von der Serie, dass Carrie sich mit den Mädels zum Kino trifft und dass das manchmal einfach die schönste Art ist, zusammen zu sein mit seinen ledigen Single-Freundinnen, einfach ins Kino zu gehen und Spaß haben.
Ja.
Finde ich ein bisschen, also ist irgendwie ein schönes Ende. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen versöhnlicher mit allen machen können, aber irgendwie war das für mich auch ein tolles Ende. Vor allen Dingen mochte ich aber das Lied, was über allem schwebte, nämlich Respect. Und ich dachte mir, genau das ist das, was eigentlich über allem stehen sollte. Und egal, mit wem wir hier in irgendwelchen Beziehungen sind oder nicht, gegenseitiger Respekt ist das, was am allerwichtigsten ist. Und dann ist der Rest eigentlich auch egal.
Ja.
Ja, absolut, genau. Das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort, ja.
Und Schluss.
Okay, tschüss. Nee, ich finde auch, dass eigentlich auch mit Respekt am Ende noch mit dem Song und auch irgendwie, wie wir das gerade besprochen haben, wird eigentlich total deutlich, es geht gar nicht um Singles und um Verheiratete und um einzelne Personen, sondern es geht eigentlich um die Lebensmodelle und irgendwie da gegenseitig Respekt irgendwie für zu haben, auch wenn jemand ein Lebensmodell wählt, das du nicht wählst, oder wenn jemand ein Lebensmodell lebt, das du gar nicht kanntest vorher, und da einfach weniger Misstrauen sich gegenüber und eventuell, eigentlich wäre ja die Frage für die ganzen verheirateten Frauen auf der Party zum Beispiel, die eigentlich alle super unsicher sind und eigentlich auch ja gar nicht so glücklich wirken, ob die echt in einem Modell sind, das sie wollen, ne?
Ganz genau. Ich finde, es geht um Selbstbewusstsein auch und um Selbstsicherheit, ne, und darum, zu sich selber zu stehen. Und also auf dieser Party kam mir jetzt keine einzige der Frauen so vor, als sei sie besonders selbstsicher. Also ich finde, wenn du deinen Partner mit einer anderen Frau im Gespräch siehst, dann musst du da nicht direkt hinrennen und sagen, kommst du mal. Und also vor allen Dingen dann auch noch so zu betonen, ich bin seine Frau. Mhm. Oder das ist mein Mann. Irgendwie so. Also ich finde das ganz
schwierig. Schön für dich. Good for you. Gott sei Dank bin ich es
nicht. Good for you, ja.
Ja.
Nein,
ja.
Ich denke mir, wenn man kein Vertrauen hat oder kein, vor allem auch keine Kommunikation, und ich glaube, das ist das, wo es hier am allermeisten bei allen gefehlt hat, dann macht alles keinen Sinn. Und da kannst du so doll verheiratet sein wollen, dass du aus dir rausplatzt. Es wird nicht halten. Es wird nicht helfen. Es wird dich auch nicht glücklich machen. Und dann sollte man sich doch lieber vielleicht 2-3 Mal fragen, ob das wirklich das Modell ist, was man leben will, oder ob es irgendein anderes von den ganz vielen Möglichkeiten ist. Und dann sollte man sich halt gegenseitig den Respekt gegenüberbringen, sagen, okay, cool, dass du das so machst, finde ich irgendwie.
Ganz genau.
Toll, mach das doch. Hier, übrigens, ich habe total tolle Aktientipps für dich.
Genau. Genau, ja.
Ja.
Schöne Folge mal wieder. Hat mich trotzdem wahnsinnig aufgeregt.
Ja, aber ich muss sagen, das war meine Folge, die mir mehr Spaß gemacht hat als die ersten beiden Folgen, weil ich ein bisschen mehr relaten konnte mit den Charakteren und die ein bisschen mehr dem entsprochen hab, die ein bisschen mehr dem entsprochen haben, wie ich vielleicht Dinge auch sehen würde. Und ja, es wurde nicht mehr ganz so krass wie vielleicht in den ersten beiden Folgen, weil ich hatte das Gefühl, wir haben auch ein bisschen positiver über die einzelnen Charaktere gesprochen, was vielleicht in den ersten Folgen noch nicht so der Fall war. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Da kommt ja Folge 4, nämlich im Tal der Mitzwanziger. Da geht es dann ja auch nochmal um so Gruppen, die irgendwie...
Gott, wo bin ich denn dann? Im Tal der bald mit 30er? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Was kommt denn danach?
Keine Ahnung.
Auf dem Gipfel? Nur umgekehrt?
Also, ich bin auf dem Gipfel der Mit-30er.
Ach so, es geht wieder bergauf.
Natürlich.
Das habe ich nicht begriffen. Ja, cool. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns vielleicht schreibt, wie ihr unsere Folge fandet oder was euch besonders aufgeregt habt. Ihr habt bestimmt auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie wir oder wie die Mädels aus der Serie. Ihr könnt uns schreiben, nämlich entweder eine E-Mail oder auf TikTok oder auf Instagram. Sollen wir nochmal sagen, wie wir dort heißen? Das kann bestimmt die Karin am besten.
Also bei TikTok sind wir bradshaw.club und auf Instagram sind wir, glaube ich, nur Bradshaw Club. Die E-Mail-Adresse, die habe ich, glaube ich, gerade nicht im Kopf. Aber ich würde mal sagen, es findet sich alles in den Shownotes. Ihr könnt alles nachlesen. Ihr könnt uns schreiben. Gerne auch so viele Punkte, Sterne, ich weiß nicht, Herzen geben, wie es geht. Und natürlich uns unbedingt folgen, damit ihr keine Folge verpasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir würden uns einfach total freuen. Und wirklich, mich würde es auch interessieren, was ihr zu bestimmten Themen sagt. Weil ich finde, so ein Austausch und so ein Diskurs total wichtig.
Es gibt bestimmt Sachen, über die wir gar nicht gesprochen haben, die vielleicht euch aufgefallen sind. Und da kommen wir auch gerne nochmal drauf zurück.
Dann freuen wir uns darauf und wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Wir hoffen, ihr euch auch. Und schaltet wieder ein, wenn wir im Bradshaw Club über Sex and the City reden.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Jute Trauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Jute Trauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Jude Trauwald.